In meiner Jugend habe ich mich oft gefragt, wenn es Gott wirklich gibt, warum zeigt er sich uns dann heute nicht mehr? Früher gab es Wunder und Propheten und heute Stille. Kein Lebenszeichen von irgendeinem Schöpfer. Aber was, wenn sich das Göttliche heute ganz anders zeigt als früher? Nicht unbedingt als Mensch, sondern als Idee. Als Technologie, die uns dabei hilft, uns aus Abhängigkeit und Machtstrukturen zu befreien. Heute spreche ich über ein sehr persönliches Thema, warum Bitcoin für mich mehr ist als nur digitales Geld. Bitcoin ist für mich ein modernes Wunder und vielleicht sogar das, was wir irgendwann in ferner, ferner Zukunft einmal Jesus 2.0 nennen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard Money. Ich spreche hier über Bitcoin-Gesellschaft und das, was mich bewegt. Und heute gibt es eine kleine Mini-Jubiläumsfolge, denn das hier ist Folge 21 meines Hard Money-Kanals. Und das ist Zeit, Danke zu sagen. Danke für alle wohlwollenden Kommentare, für alle Likes, für alle Abonnenten, für alle Weiterleitungen meiner Videos. Dieser Kanal hat nach ein paar Monaten schon fast 4000 Abonnenten und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und aus diesem Anlass gibt es mal wieder eine sehr persönliche Folge von mir und etwas für die rechte Gehirnhälfte. Und dazu ein kleiner Disclaimer vorab. Heute geht es um Weltanschauungen, um Glauben, Glaubenssätze und es ist überhaupt nicht meine Absicht, dein Glauben zu kritisieren oder dein Nichtglauben zu kritisieren oder dich von irgendwas zu überzeugen. Ich möchte einfach nur erzählen und dich im besten Fall inspirieren. Ich habe mich in der Schulzeit nicht nur für Mathe und Naturwissenschaften interessiert, sondern auch schon immer eigentlich für Religion und Spiritualität. Und ich denke, das liegt an mehreren Faktoren. Zum einen bin ich in einem katholischen Elternhaus groß geworden, das natürlich sehr prägend war in der Kindheit. Aber ich hatte auch eine sehr gute Religionslehrerin. Und wir haben vor allem in der Oberstufe dann Texte gelesen von Nietzsche, von Feuerbach über Buddhismus, Nihilismus, Atheismus. Und in diesem Zusammenhang hat mich eine Frage permanent beschäftigt, nämlich die Frage, wenn es Gott wirklich gibt, warum lässt er sich dann heute überhaupt nicht mehr blicken? Warum gibt es heute überhaupt keine Wunder mehr? Ich kann mich daran erinnern, wie ich dann sonntags in der Kirche saß und mir das alles angehört habe, die Geschichten wie Jesus aus Wasser Wein machen konnte oder übers Wasser gelaufen ist oder Kranke heilen konnte oder sogar Tote wieder zum Leben erwachen konnte. Oder auch dann in der Schule haben wir die Geschichte gehört von Buddha, wie er angeblich als Siddhartha Gautama dann direkt nach der Geburt schon laufen konnte oder wie Gott Mohammed den Koran quasi direkt diktierte. Und immer wieder dachte ich dann, entweder diese Geschichten sind alle komplett falsch und frei erfunden, oder wenn sie nicht erfunden sind, dann hat Gott jetzt sowas wie Pause von der Menschheit und zeigt sich einfach nicht mehr. Und heute habe ich natürlich ein ganz anderes Verhältnis zur Spiritualität und sehe die Dinge sehr anders als früher. Aber damals hat mich das echt mitgenommen und ich saß dann wirklich mal da und habe dann ganz empört fast schon gedacht, ja, lieber Gott, es ist jetzt mal wieder Zeit, dass du jetzt dich mal wieder blicken lässt, weil zwischen Buddha, Jesus und Mohammed lagen circa 500 Jahre und seit Mohammed sind schon 1500 Jahre vergangen, also es wäre doch jetzt mal wieder Zeit. Wo bist du? Aber was mein naives, jugendliches Ich damals überhaupt nicht berücksichtigt hatte, war, dass wir heute in einer völlig anderen Zeit leben als zum Beispiel Jesus oder Buddha und so ein Phänomen heute überhaupt nicht mehr möglich wäre, weil wir in einer völlig anderen Weltanschauung leben. Erstens und auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren und das auch noch global einfach völlig anders ist, als es bei den Menschen früher der Fall war. Und deswegen würde ich meinem jugendlichen Ich heute gerne eine Frage schicken oder mitgeben. Und zwar, was ist, wenn sich das Göttliche heute einfach nur ganz anders zeigt als früher, nämlich nicht als Mensch? Und ich habe mich dazu auch mit ChatGPT unterhalten und das Ergebnis war richtig krass. Darüber erzähle ich gleich noch. Und bevor es weitergeht, eine kleine Werbung. Du suchst noch nach einer besonders einfachen Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen oder einen praktischen Sparplan anzulegen? Dann schau am besten bei der 21 Bitcoin App vorbei. Aus meiner Sicht die einfachste Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen, denn das geht schon ab ganz kleinen Beträgen, ab 10 Euro. 21 Bitcoin ist ein besonders nutzerfreundlicher Broker aus Salzburg, aus Österreich und wird unterstützt von der Volksbank in Ingolstadt. Wenn du 21 Bitcoin nutzen möchtest, kannst du Gebühren sparen mit meinem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Vielen Dank, wenn du den Code nutzt. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Werbung Ende. Egal wie man zu Jesus und dem Christentum allgemein steht, ob man jetzt dran glaubt oder es komplett ablehnt, Fakt ist, Jesus hat immer noch massiven Einfluss auf unsere Gesellschaft. Allein die Zeitrechnung, also unser Kalender, geht ja auf Jesus zurück und jedes Kind in der westlichen Welt wird früher oder später immer noch mit ihm konfrontiert. Spätestens zu Weihnachten oder zu Ostern werden dann wieder die Geschichten erzählt, wie Jesus geboren wurde im Stall in Bethlehem oder wie er dann später gekreuzigt wurde und ermordet wurde. Aber es ist heute quasi ausgeschlossen, dass sich so ein Phänomen wie Jesus, Buddha oder Mohammed nochmal wiederholen würde. Also zumindest im Sinne eines Personenkults. Denn wir leben heute in einer völlig anderen Zeit. Wir haben heute das Internet, sind weltweit vernetzt durch die Globalisierung. Mittlerweile gibt es Naturwissenschaften. Es gab das Zeitalter der Aufklärung. Wir sind zumindest offiziell dazu angehalten, kritisch zu denken. Und sollte sich jemand hinstellen und ähnlich kontroverse Gedanken haben, wie Jesus zu seiner Zeit kontrovers gedacht hat, dann würde die Person wahrscheinlich mindestens von einer großen Bubble komplett zerrissen werden, irgendwann politisiert werden und dann entzaubert werden. Das heißt, es ist eigentlich völlig unwahrscheinlich oder ausgeschlossen, dass irgendjemand mit so einem spirituellen Führungsanspruch sich heute noch durchsetzen könnte. Der hätte kaum eine Chance. Aber jetzt mal angenommen, es gibt so etwas wie das Göttliche. Wie auch immer das aussieht, darum soll es hier gar nicht gehen. Das ist jetzt mal wieder ein Gedankenexperiment. Angenommen, es gibt das Göttliche und dieses Göttliche möchte sich der Menschheit zeigen oder der Menschheit irgendwie helfen oder dienen. Wie würde das Göttliche das heute im heutigen Zeitalter machen? Und mein erster Gedanke dabei war, dass das Göttliche das auf eine Art und Weise tun müsste oder würde, die wir Menschen heute in unserer Zeit verstehen. Das heißt, dass ja, das Göttliche, dieses Wesen oder diese Energie sich auch der Werkzeuge bedienen würde, die wir heute nutzen. Und deswegen ist es dann vielleicht auch nicht ausgeschlossen, dass so etwas wie ein Smartphone dann dabei eine Rolle spielt. So mein ursprünglicher Gedanke und ich habe dann eine Konversation darüber mit ChatGPT gestartet und ich finde, gerade bei so großen Fragen kann es manchmal hilfreich sein, sich mit einer KI darüber zu unterhalten, weil die Antworten oft beides sind. Intuitiv, aber auch überraschend. Und in dem Fall war das auch so. Ich habe ChatGPT gefragt, wie würde sich ein Phänomen wie Jesus heute stattdessen etablieren? Und die Antwort, die hat mich völlig von den Socken gehauen. Ich werde sie jetzt zitieren bzw. vorlesen. Eine neue spirituell-kulturelle Bewegung von vergleichbarer Tragweite wie Jesus-Christentum würde sich heute sehr anders etablieren, nicht mehr über eine einzige Person, sondern über Netzwerke, Technologien, Narrative und globale Dynamiken. Und dann hat ChatGPT natürlich noch weiter ausgeholt, zum Beispiel, dass es keinen Propheten gäbe, sondern stattdessen ein globales Phänomen, zum Beispiel eine Idee oder eben eine Bewegung, weil eine Einzelperson viel eher angreifbar ist als eine Idee. Dann wären digitale Netzwerke das Zentrum, weil eine moderne Weltreligion 2.0 sich natürlich nicht über Wanderprediger und Schriften verbreiten würde, wie das früher der Fall war, sondern stattdessen über, ich zitiere, soziale Medien, Influencer-Knotenpunkte, digitale Rituale und Memes. Und dann, so schreibt ChatGPT, hätte diese Bewegung einen klaren Kern, das heißt eine neue Erzählung oder Sinnstruktur, denn damit etwas wirklich groß wird, braucht es eine simple, starke Grundidee, ein Versprechen, sowas wie Hoffnung, Erlösung, Orientierung, dann eine klare Moral oder eine klare Ethik, ein Wir-Gefühl und ein Narrativ, das die Menschen emotional bindet. Außerdem würde die Bewegung große Probleme der Menschheit aufgreifen, denn große Krisen erzeugen große Ideen und diese Bewegung würde sich nicht gegen bestehende Religionen richten, sondern sie vereinen oder verbinden. Außerdem würde diese Bewegung mit Wissenschaft kompatibel sein. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber wenn ich das alles höre, beziehungsweise als ich das alles gelesen habe, wusste ich gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte, weil mich hat das sofort in der ersten Sekunde quasi an Bitcoin erinnert, denn quasi alle Kriterien treffen auf Bitcoin zu.
So, leider habe ich gerade beim Schneiden festgestellt, dass mir eine Videosequenz fehlt. Wahrscheinlich habe ich sie versehentlich gelöscht und weil es jetzt schon nach Mitternacht ist, möchte ich meine Nachbarn nicht stören und nehme das Ganze jetzt mit dem Handy auf, denn was der Marc vom Bitcoin Hotel kann, kann ich auch. Liebe Grüße gehen raus. Wir schauen uns jetzt an, wieso die Kriterien, die ChatGPT gelistet hat, so gut zu Bitcoin passen. Und wir starten mit Punkt Nummer 1. Bitcoin ist eine Idee. Bitcoin ist digitales Geld und letzten Endes auch der Versuch, Staat und Geld voneinander zu trennen.
Dann zweitens, obwohl Bitcoin einen Erfinder hat, nämlich das Pseudonym Satoshi Nakamoto, spielt dieser Erfinder bei Bitcoin überhaupt keine Rolle mehr. Denn Satoshi Nakamoto, wer auch immer es war, eine Gruppe oder eine Einzelperson oder was ganz anderes, hat sich aus dem Bitcoin-Netzwerk zurückgezogen. Und das ist tatsächlich ein Akt, den ich zusätzlich übermenschlich finde, denn wie viele Menschen kennst du auf der Welt, die etwas so Großes, etwas so Geniales wie Bitcoin erfunden haben und dann die Größe hatten, anonym zu bleiben bzw. sich zurückzuziehen. Und das Ganze wird noch verstärkt durch den Umstand, dass Satoshi Nakamoto in den Anfängen von Bitcoin selbst ungefähr 1 Million Bitcoin gemeint hat und diese nie bewegt hat. Also das ist eine Größe, eine menschliche Größe, die erforderlich ist, um das zu leisten, sich nicht selbst zu bereichern und nicht den Ruhm zu kassieren, der mit der Erfindung von Bitcoin eigentlich zusammenhängt, dass es fast schon etwas Übermenschliches, etwas Göttliches an sich hat. Aber es spielt für Bitcoin tatsächlich keine Rolle mehr, denn Satoshi Nakamoto ist verschwunden. Dann drittens der Begriff des Netzwerks, der bei Bitcoin auf mehreren Ebenen relevant wird, denn einerseits ist Bitcoin ein Netzwerk. Bitcoin läuft auf Zehntausenden oder Hunderttausenden Rechenknoten. So ganz weiß man das nicht. Manche verstecken sich hinter Tor. Es gibt keinen Kopf, es gibt keinen Chef. Das Bitcoin-Netzwerk ist dezentral. Und dann verteilt sich das Bitcoin-Wissen und die Bitcoin-Community auch netzwerkartig. Es gibt verschiedene Personen, die Bitcoin bekannt machen, die Bitcoin voranbringen, die im Bitcoin-Kontext arbeiten, zum Beispiel Core-Developer, die das Bitcoin-Protokoll sozusagen pflegen und auch an Verbesserungsvorschlägen arbeiten und dazu beitragen, dass Bitcoin sich langsam Schritt für Schritt über die Zeit verbessert bzw. zukunftsfähig bleibt. Dann gibt es im Bitcoin-Umfeld immer wieder Leute, die sogenannte Memes erstellen und hier fand ich es besonders lustig, dass ChatGPT explizit auf diese Kommunikationsform hingewiesen hat im Kontext einer Bewegung, die sich netzwerkartig vergrößert. Und ich kenne tatsächlich im Bitcoin-Umfeld kein beliebteres Medium als Memes. Memes sind unschlagbar kreativ und in der Lage dazu, etwas Komplexes oder Kontroverses in einem Bild darzustellen. Und ich habe in meinem Leben wahrscheinlich nur 2 Memes erstellt. Eines davon blende ich dir jetzt hier ein. Falls du gerade nur zuhörst und nicht zuschaust, dann findest du dieses Meme ganz oben auf meinem X-Account. angepinnt. Kein Post von mir ist jemals so viral gegangen wie dieses Meme. Es hat mittlerweile über 40.000 Aufrufe und über 1.000 Likes. Deswegen liebe Grüße an Chris von Sidor an der Stelle. Dann gibt es aber noch zahlreiche weitere Rollen im Bitcoin-Umfeld, zum Beispiel Podcaster, YouTuber oder Autoren, die Bücher schreiben oder sogar Vereine, die Meetups überall im Dachraum und sogar international organisieren, wie zum Beispiel der 21-Verein oder Les Femmes Orange, speziell für Frauen. Falls du noch nach der Suche bist nach einem Meetup in deiner Nähe, dann schau doch gerne bei 21 oder Les Femmes Orange vorbei. Du findest die Links in der Videobeschreibung. Und das alles zeigt, Bitcoin ist nicht abhängig von einer Person, sondern Bitcoin ist vielmehr eine Bewegung. Und dass Bitcoin eine Bewegung ist, ist mir das letzte Mal in Heldrungen auf der Bitcoin-Zitadelle 2025 sehr bewusst geworden. Da haben sich 500 Bitcoiner aus dem Dachraum getroffen, um sich ja gegenseitig weiterzubilden, um sich zu treffen, sich auszutauschen. Es wurde viel über Bitcoin gesprochen, aber nicht nur. Und ja, es war einfach ein magisches Event, bei dem mir wirklich klar geworden ist, wie groß und weitgreifend und tiefgründig Bitcoin ist und was das mit den Menschen macht und wie viel Hoffnung und Zuversicht auf eine bessere Zukunft Bitcoin den Menschen mitgeben kann. Welche Versprechen bietet Bitcoin den Menschen? Und auch hier gibt es einige Punkte, zum Beispiel das Versprechen, vor Inflation zu schützen, vor Machtmissbrauch zu schützen, denn Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen. Es wird niemals mehr 21 Millionen Bitcoin geben. Außerdem hat Bitcoin keinen Chef, weil es dezentral funktioniert, komplett unabhängig von Staaten, Institutionen, unabhängig von Politik. Das heißt, Bitcoin ist auch ein Versprechen auf Schutz vor staatlicher Willkür, was insbesondere Menschen in Schwellenländern oder Drittweltländern viel eher erkennen als wir im Westen oder in Europa. Außerdem gibt Bitcoin auch das Versprechen der Selbstermächtigung. Es gibt diesen Spruch, be your own bank, was so viel heißt wie sei deine eigene Bank und was die Aussicht darauf beschreibt, ein Geld nutzen zu können, beziehungsweise die eigene Bank nutzen zu können, ohne von Institutionen abhängig zu sein oder von einem funktionierenden Staatsapparat abhängig zu sein. Liefert Bitcoin denn auch eine Art Sinnstruktur? Und falls ja, welche Narrative beschreiben diese Sinnstruktur? Und auch hier könnte ich wieder ewig ausholen, aber damit das hier alles nicht zu lang wird, beschränke ich mich auf zwei Aspekte. Erster Aspekt, fix the money, fix the world. Das ist einer der bekanntesten Sprüche in der Bitcoin-Community. Und wortwörtlich übersetzt heißt es, fixe das Geld, fixe die Welt. Und frei übersetzt heißt es so viel wie, wenn wir das Geld reparieren, dann heilt die Welt. Und viele Bitcoiner sind fest davon überzeugt, dass Bitcoin einige Probleme lösen kann und lösen wird, die die Welt hat. Und das allein dadurch, dass das Geld aus den Händen der Mächtigen genommen wird, nämlich indem ein Geld, ein alternatives Geld zur Verfügung gestellt wird, das jeder benutzen kann. Dann Aspekt Nummer zwei, Bitcoin ist die Aussicht auf eine Welt ohne Mittelsmänner, weil Bitcoin dezentral organisiert ist. Es gibt keinen Chef, keine zentrale Instanz, der wir vertrauen müssen. Bitcoin nimmt Vertrauen raus und dieser Aspekt, der wird aus meiner Sicht oft missverstanden. Ich habe letztens wieder einen Podcast gehört von Hotel Matze und es war ein Soziologe zu Gast und der hat über das Thema Vertrauen gesprochen. Er hat unter anderem auch Bitcoin erwähnt, aber er hat darauf hingewiesen, wie wichtig Vertrauen in einer Gesellschaft ist und hat aber ein Beispiel einer Lüge dafür angeführt, nämlich den Moment, als Angela Merkel während der Finanzkrise 2008 vor die Bevölkerung getreten ist und gesagt hat, ihre Einlagen sind sicher. Und das war ganz klar eine Lüge, um Schlimmeres zu verhindern, nämlich einen Bankrun und einen Bankencrash, in dem nämlich die Menschen zur Bank rennen und ihr Geld abheben. Denn wenn das passieren würde, das ist Fakt, das sagt sogar der Soziologe in der Podcast-Folge, dann würde das ganze System zusammenbrechen. Und ich persönlich finde Vertrauen in dem Moment, in dem ich lügen muss, damit Dinge funktionieren, super fragwürdig. Und ich wünsche mir, dass man in der Welt, in der Politik, in der Gesellschaft immer ehrlich sein kann, ohne dass etwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel ein Bankencrash. Deswegen ist das aus meiner Sicht etwas unglaublich Wertvolles, wenn wir Vertrauen rausnehmen können, wenn wir Vertrauen aus dem Geldsystem entziehen müssen, denn angenommen, ein Staat würde Bitcoin verwenden, um sich zu finanzieren als Währung, aber auch Steuern einnehmen über Bitcoin und Staatsausgaben über Bitcoin tätigen, dann könnte ich als Individuum davon ausgehen, dass Verschwendung reduziert wird, dass Korruption minimiert wird und dass kein Geld gedruckt aus dem Nichts erzeugt werden kann, wie das heute möglich ist, denn Bitcoin ist begrenzt, Bitcoin funktioniert ohne Vertrauen und indem man Vertrauen rausnimmt, entsteht doch erst wieder der Raum für Vertrauen. Das ist aus meiner Sicht das Missverständnis, was es aktuell noch gibt zwischen Menschen, die Vertrauen hochhalten und dann auf Bitcoin blicken, das Thema aber noch nicht durchdacht haben und dann kritisieren, dass Bitcoiner ja eine vertrauenslose Gesellschaft wollen und so unempathisch wären und überhaupt kein Miteinander. Das stimmt ja nicht. Also Bitcoiner wollen ein gutes, gesundes Miteinander und deswegen argumentieren sie für eine vertrauenslose Gesellschaft beziehungsweise für ein vertrauensloses Geld wie Bitcoin. Und dann der letzte Punkt, den ich hier anführen möchte, aus der Liste der Kriterien von ChatGPT, die auf Bitcoin zutreffen, nämlich Bitcoin ist wissenschaftlich fundiert, wenn man so will, denn Bitcoin ist nichts anderes als Mathematik, Kryptographie, Nullen und Einsen, Information und deswegen auch vereinbar mit den Naturwissenschaften. Das Spannende dabei ist aber, dass Bitcoin für viele mehr ist als nur diese Technologie, diese Information, diese Nullen und Einsen. Denn was ich beobachte ist, dass Bitcoin bei vielen Menschen eine Art Bewusstseinsprozess oder Bewusstwerdungsprozess anstößt und einige Bitcoiner, die wenden sich dann auch spirituellen Themen zu, hinterfragen alles, hinterfragen auch die Welt, ihren Ursprung, den Sinn des Lebens und diese Themen. Und man muss fairerweise dazu sagen, diese Bewegung, die ich in Bitcoin sehe, die ist ja jetzt noch sehr klein. Wenn ich jetzt rauslaufe und 100 Leute befrage, was sie über Bitcoin denken, dann werden vielleicht maximal 2 bis 5 Leute das so sehen wie ich. Das ist jetzt schon sehr optimistisch geschätzt. Aber wenn die These der Bitcoiner aufgeht, wenn immer mehr Menschen Bitcoin nutzen, wenn immer mehr Menschen verstehen, welche Freiheit und Unabhängigkeit Bitcoin bringt und welche Verbesserung in der Gesellschaft und welchen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft, nämlich eine vertrauenslose Gesellschaft im besten Sinne, in der Vertrauen dann wieder möglich ist, auch wenn das paradox klingt, wenn das aufgeht und wenn das passiert, dann ist Bitcoin tatsächlich dieses moderne Wunder, über das ich am Anfang dieser Folge gesprochen habe. Und nein, Bitcoin selbst ist keine Religion. Es wird aber teilweise ähnlich erlebt. Für mich ist Bitcoin eine soziale Bewegung. Und wenn wir Bitcoin langfristig denken und auch über die Tragweite, die es auf Politik und Gesellschaft haben kann, und 100, 200 Jahre in die Zukunft blicken, dann kann es tatsächlich sein, dass in den Geschichtsbüchern die Tragweite von Bitcoin, das Veränderungspotenzial und dann in 100 Jahren eben die faktische Veränderung so große Ausmaße hat, wie wir sie heute noch mit dem Christentum beziehungsweise mit Jesus erleben. Und vielleicht wird die Menschheit dann auch den Kalender anpassen und dann heißt es nicht mehr vor Christus und nach Christus, sondern vor Bitcoin und nach Bitcoin. Wer weiß. Bitcoin hat aus meiner Sicht auch eine ganz klare Ethik und diese Ethik besteht im Wesentlichen aus 3 Dingen, aus Freiheit, Verantwortung und Fairness. Und außerdem ist Bitcoin eine Einladung und ein Weg, die Welt ganz neu zu sehen und das weit über Bitcoin hinaus. Und ich denke, das ist mit ein Grund, warum Mark Friedrich in der Doku Human Bee sagte, Bitcoin ist ein Geschenk des Himmels. Ich zeig dir den Ausschnitt jetzt mal kurz.
Also man versucht immer was Negatives mit Bitcoin in Verbindung zu bringen, aber das Positive wird gar nicht gesehen. Und vom Bauchgefühl her weiß ich einfach, Bitcoin ist ein Geschenk des Himmels.
Geschenk des Himmels?
Ja, es wird alles verändern.
Du findest den Link zum gesamten Video zu Human Bee in den Shownotes und gerade in der Adventszeit kann ich dir Human Bee wärmstens empfehlen, weil diese Doku einfach so viel Zuversicht und Hoffnung für eine gute Zukunft für die Menschheit gibt und einfach ganz, ganz viel Wärme hinterlässt. Vielen Dank an Aaron Mucke für dieses Meisterwerk. Ich bin unendlich dankbar, dass es dieses Video auf YouTube gibt. Wenn ich so an mein altes Ich denke, an mich als Jugendliche, in dem Moment, als ich so gehadert habe mit dem Universum und mit dem Göttlichen und quasi Gott angeklagt habe und gesagt habe, es wird mal wieder Zeit, 1500 Jahre ist es jetzt her, lass dich mal wieder blicken. Und ich würde dieser Version von mir jetzt am liebsten eine Nachricht senden und dir sagen, warte ab, kein Problem, etwas Großes wird kommen, es wird kein Prophet sein, es wird kein Mensch sein. Also nicht wirklich, aber es wird etwas Großes sein mit einer ähnlichen Tragweite für dein Leben und für die Zukunft der Menschheit. Bevor du vielleicht gleich weiterspringst zu Human Bee, hinterlass doch gerne ein Like, falls dir diese Folge gefallen hat, und abonniere meinen Kanal Hard Money, falls du das noch nicht getan hast. Ich spreche jede Woche über Bitcoin, Gesellschaft und was mich bewegt. Nächste Woche geht es weiter. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.